Immerhin ist er Kraft Amtes unserer Vertreter in Entscheidungsgremien der Europäischen Zentralbank und hat auch zu Hause großen Einfluss auf die öffentliche Meinung. Axel Weber ist dieses Korrektiv nicht. Die SPD und die von ihr geführte Bundesregierung hat auch da die Möglichkeit nicht genutzt, ein Zeichen gegen den grassierenden Neoliberalismus zu setzen. Rot-Grün als Rambock der neoliberalen Revolution. Aus dem Lager von CDU, CSU und FDP war gelegentlich zu hören, dass sie sich an manche Reformen, die Rot-Grün eingeleitet und verabschiedet haben, nicht herangetraut hätten. Dieses Kalkül ist sicher nicht falsch. Es gab eine Reihe von Tabubrüchen durch die ehemalige Linke, die man selbst eingefleischten Wirtschaftsliberalen nicht zugetraut hätte. Falls die Geschichtsschreibung einmal kritisch an die Interpretation der heutigen Zeiten herangeht, wird sie festhalten können, dass der eigentliche Dammbruch zur Umsetzung neoliberaler Ideologien und zum Umbau des Sozialstaats in Deutschland von der Regierung Schröder und der rot-grünen Koalition vollzogen worden ist. Machtpolitisch betrachtet zahlt sich diese bahnbrechende Leistung für die rot-grüne Koalition, zumindest für die SPD, nicht aus. Die SPD hat schon bei den Wahlen 2003, 2004 und 2005 immer wieder verloren. Seit Gerhard Schröders Amtsantritt als Bundeskanzler sind 6 SPD-Ministerpräsidenten abgewählt worden. Die SPD rangiert in Umfragen ganz tief. Das ist kein Wunder, denn erstens gewinnt sie Wahlen wegen der neoliberalen Orientierung vieler Medien nur, wenn sie Multiplikatoren zu mobilisieren vermag. Bekannte Bürgerinnen und Bürger und ganz normale Facharbeiter, Angestellte, junge Leute, Menschen, die in ihrem Umfeld, in den Betrieben und den Familien ein gutes Wort für die SPD einlegen. Das tut heute kaum noch jemand. Womit sollte er oder sie auch argumentieren? Mit der Agenda 2010? Die hat auf das Wählerpotenzial der SPD eine abschreckende Wirkung. Daher rühren die geminderten Chancen der SPD. Zweitens hat die SPD Wahlen bisher dann gewonnen, wenn sie ein breites Spektrum von Wählern angesprochen hat. Von den Arbeitnehmern gewerkschaftlicher Prägung über die weniger gewerkschaftlich geprägten bis hin zu den Intellektuellen und den Selbstständigen. Diese Bündnisse sind aufgehoben. Die Strategie des getrennt Marschierens und vereint Schlagens der SPD, wie Union bisher ihre ganz großen Wahlsiege mit verdanken, scheint in der SPD-Führung heute nicht mehr verstanden, zumindest nicht für wichtig gehalten zu werden. Die beiden genannten Bedingungen für einen Wahlerfolg der Sozialdemokraten waren 1998 und 2002 einigermaßen erfüllt. Über das Nein zum Irakkrieg und über das Versprechen, wichtige arbeitsrechtliche Regeln wie die Tarifautonomie nicht auszuhöhlen, wurde bei der Bundestagswahl 2002 noch einmal die Zustimmung und dann auch die Mobilisierung sowohl der friedenspolitisch Engagierten als auch der sozial- und gesellschaftspolitisch Interessierten und der Gewerkschaften erreicht. Dass dies noch einmal gelingt, war zu bezweifeln. Die Zweifel wurden noch dadurch größer, dass die im Mai in Nordrhein-Westfalen erstmals kandidierende neue Wahlalternative WASG 2,2% erhielt und zusammen mit der PDS um Wähler wirbt. Bevor diese Alternative politisch wirksam werden konnte, verbuchte sie schon die ersten Erfolge. Die Spitzen der SPD korrigierten ihre bisherige Position zur Lohnpolitik. Sie ermunterten zu ein bisschen höheren Löhnen. Gerhard Schröder warb für einen starken Staat, weil die sozial Schwachen diesen brauchen. Die sozialen Akzente wurden im Vorfeld der Bundestagswahl deutlich verstärkt. Bleibt die Frage, ob das hält und ob sich die Wähler auf Dauer davon beeindrucken lassen. Das ist offen. Denn SPD und Grüne haben den Konservativen mit ihrer Politik und mit ihren programmatischen Erklärungen den Weg dafür bereitet, nach einer Machtübernahme nach der neuerlichen Bundestagswahl ungestört und ohne Widerstand von politischer Seite die Revolution von oben durchzuführen und den Abbau sozialstaatlicher Regelungen zu realisieren. Mit bösen Folgen für unser Land.